Und dann machen wir vielleicht nur die beiden Preise. Das ist, ich meine, das ist jetzt schon lange her, ne? Die Preisverleihungen und die Bekanntgaben sind lange her, aber ich hatte die noch auf der Liste und dann können wir die vielleicht ja einmal abhandeln.
Ja, gerne.
Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern. Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.
Glück auf, dies ist Graukauer 1, Kurvenschubser, Episode GK 35. Also ich würde sagen, wir machen den Nobelpreis, wenn überhaupt, am Ende. Dann werde ich dir erstmal erzählen, wofür der IG-Nobelpreis letztes Jahr verliehen wurde.
Ja.
Hast du da überhaupt was von gehört? Wenn du sagst, du hast dir die Nobelpreisträger angeschaut.
Nee, also vom IG-Nobelpreis habe ich, also von der letzten Fassung auf jeden Fall noch nichts gehört.
Okay. Ausgezeichnet wurde, also mit dem IG-Nobelpreis in Ökonomie wurde Pavlo Blavatsky ausgezeichnet. Mhm. Pavlo Blavatsky ist Professor für Ökonomie an der Universität Montpellier beziehungsweise an der Montpellier Business School in Frankreich. Den Preis hat er erhalten für ein Paper, das er 2021 in der Zeitschrift Economics of Transition and Institutional Change veröffentlicht hat. Das Paper trägt den Titel Obesity of Politicians and Corruption in Post-Soviet Countries. Also das Übergewicht von Politikern und Korruption in post-sowjetischen Ländern. Auf der Webseite von Improbable Research, also der Organisation, die hinter dem IG-Nobelpreis steckt, ist angegeben, dass der Preis nicht nur nach Frankreich geht, ich sagte ja eben, dass Blavatsky in Montpellier arbeitet, dass der Preis nicht nur nach Frankreich geht, sondern auch nach Australien, Österreich, in die Schweiz, nach Tschechien und ins Vereinigte Königreich. Ich hatte mich die letzten Jahre schon über diese Angaben immer gewundert und dachte, na, vielleicht, dass es irgendwie, aber bisher waren es auch immer mehrere Autoren. In diesem Fall hier ist es wirklich nur Blavatsky. Das scheint damit zu tun zu haben, dass hier seine ganze akademische Vergangenheit abgedeckt wird. Wenn du auf die Webseite von der Montpellier Business School gehst, da ist so ein kurzer Lebenslauf. Und er hat, Blavatsky hat wohl seinen Master in Cambridge gemacht, deswegen Vereinigtes Königreich. Dann hat er, ich weiß nicht, wo er ursprünglich herkommt, also seinem Akzent nach ist er kein Franzose. Blavatsky klingt so, vielleicht ist er Tscheche. Er hat sein PhD in Prag gemacht, an der Karls-Universität. Ist das die Uni, an der du warst?
Ja.
Ja, ne? Na ja. Okay. Da hat er sein PhD gemacht. Vielleicht kommt er ursprünglich aus Tschechien, weiß ich nicht. Aber er beherrscht wohl das kyrillische Alphabet. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Das war hier für seine Forschung nicht ganz irrelevant. Mhm. Und naja, dann war er als Assistant Professor war er in Zürich und dann als Professor noch in Innsbruck und an der Murdoch-Universität in Australien. Und deswegen sind da 6 verschiedene Länder aufgeführt. Von der Preisverleihung, die natürlich auf YouTube verfügbar ist, wie immer, will ich dir mal kurz ein bisschen was vorspielen.
Okay, here we go. The Economics Prize. The winner represents these countries: France, Switzerland, Australia, Austria, the Czech Republic, and the UK. The Economics Prize is awarded to Pavlo Blavatsky for discovering that the obesity of a country's politicians may be a good indicator of that country's corruption.
Well, I'm wondering, you know, did you, all of the work that was reported was done on politicians in the post-Soviet countries. Did you look at politicians in other countries?
No.
Oh.
It's great fun receiving this award. Let me just steal 55 seconds of your attention to tell you what this award is all about. So I downloaded pictures of politicians from internet and I ran them through an artificial neural network. This neural network was trained not only to recognize human faces, but also to estimate body mass index. I found that countries that are perceived as relatively corrupt have relatively high estimated body mass index of a median cabinet minister, whereas countries that are perceived as less corrupt have slimmer politicians. In a follow-up work, I also found that there is intertemporal correlation between obesity of politicians and perceived corruption. So grand political corruption is literally visible from the faces of politicians.
Ja, das war's. Mir ging es natürlich eher um die letzte Minute, wo er kurz zusammenfasst, was er gemacht hat. Am Anfang bekommt er den Preis verliehen und wegen der Pandemie hat die Preisverleihung auch letztes Jahr wieder nicht, wie schon 2020, nicht in Cambridge, Massachusetts stattgefunden, sondern nur online. Und deswegen ist da teilweise ein Audio nicht viel dabei. Das muss man sehen. Das Video ist natürlich verlinkt in Sendungsnotizen. Und er hat den Preis überreicht bekommen und Teil des Preises sind eben diese 10, was hatten wir gesagt, was das ist, 10 Billionen oder 10 Milliarden Zimbabwe-Dollar.
Ja, ich glaub, die waren, Trillion meint er irgendwie, also Billionen auf Deutsch dann.
Ja. Billionen, ne? Ja, genau, 10 Billionen Zimbabwe-Dollar. Gut, also ich werde mal versuchen zusammenzufassen, was er gemacht hat. Also zunächst einmal zur Zielsetzung. Bei seiner Forschung geht's also um Korruption, aber das grundlegende Problem bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Korruption ist, dass Korruption kaum messbar ist. Also wenn Leute versuchen, Korruption, das Ausmaß von Korruption zu messen, dann tun sie das üblicherweise mit Hilfe von Umfragen zur subjektiven Wahrnehmung der Leute. Auch das Einkommen von Politikern, also hier in diesem Paper geht es um Politiker. Theoretisch könnten das ja auch noch andere Leute sein, aber das Einkommen von Politikern oder die Ausgaben der Politiker, die sind ja meist auch nicht bekannt. Ne? In manchen Ländern gibt es Vorschriften, dass Politiker ihre Nebeneinkünfte offenlegen müssen. Aber üblicherweise ist das nicht der Fall. Und alle Daten, die du da hast, nicht alle, aber viele Daten, die du dazu hast, beruhen auf den Aussagen der betroffenen Personen. Und Ziel dieser Arbeit war es, einen Proxy zu finden für Korruption. Also wenn Korruption nicht messbar ist, vielleicht lässt sich ein vernünftiger Proxy finden, soll heißen, eine Variable, die stark korreliert mit Korruption und außerdem beobachtbar ist. Die Variable, die er hier gewählt hat, ist der Body Mass Index oder BMI. Der BMI ist das Gewicht einer Person geteilt durch die Länge dieser Person zum Quadrat, das Gewicht gemessen in Kilogramm, die Länge gemessen in Metern. Ein weit verbreitetes und gängiges Maß. Und was Blavatsky hat mit Hilfe maschinellen Lernens zahlreiche Fotos ausgewertet, und zwar die Frontalaufnahmen von Gesichtern. Und diese, nicht irgendwelche Gesichter, sondern die Gesichter von 299 Politikern. Das sind die 299 Politiker, die 2017 Kabinettsmitglieder waren in den folgenden 15 Ländern der ehemaligen Sowjetunion: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau oder Moldawien, oder ich glaube in der Schweiz sagt man Moldova, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. Mhm. Es gab wohl auch ein paar Fälle, wo im Laufe des Jahres es zum Kabinettsumbau gekommen ist und er hat dann einfach die Kabinettsmitglieder genommen, die den Großteil des Jahres im Amt waren. In diesen 15 Ländern ist Korruption wohl recht weit verbreitet, verglichen mit vielen anderen Regionen der Welt. Aus europäischer Sicht oder aus Sicht der Europäischen Union ist recht erfreulich, dass die drei baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen, zusammen mit Georgien relativ wenig korrupt sind, verglichen mit den anderen 11.
Wie hat er jetzt für seine Untersuchung Korruption genau gemessen?
Er hat zurückgegriffen auf 5 gängige Maße für Korruption. Das wohl gängigste Maß wird von Transparency International herausgegeben. Und ich glaube, das zweite war von der Weltbank. Mhm. Und die anderen drei müsste ich nochmal nachschlagen.
Es gibt von den Worldwide Governance Indicators der Weltbank auch ein Maß, das Control of Corruption heißt. Deswegen meine Frage, ob er das vielleicht auch betrachtet hat.
Ja, das habe ich mir später irgendwo notiert. Kann ich dir gleich nochmal sagen, wenn ich drauf stoße. Ich dachte, Control of Corruption wäre von Transparency der gewesen, aber du meinst, das ist der von der Weltbank?
Also von der Weltbank gibt es auf jeden Fall einen Indikator, der so heißt, der regelmäßig auf Länderebene aktualisiert wird.
Ja. Ja, dann wird das der sein. Also er hat
ich glaub, Transparency is Corruption Perceptions, ne? Meine ich.
Kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
Ja,
also er verwendet wohl alle 5 für seine Berechnungen. Wenn du ins Paper schaust, dann hat er, dann stellt er seine Ergebnisse grafisch dar für nur 2 von diesen Indizes. Und der erste davon ist der von Transparency und der zweite, das müsste dieser Control of Corruption sein. Mhm. Okay, also das sind die Daten, die er verwendet, also diese 299 Fotos. Es sind nur die Gesichter, ne? Also es sind keine Aufnahmen der kompletten Körper, sondern wirklich nur von den Gesichtern dieser Politiker. Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat, vielleicht weil nun mal der Rest des Körpers irgendwie bedeckt ist und es da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Den BMI raus abzuleiten. Also er verwendet einen Algorithmus, den er nicht selber entwickelt hat. Kann ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sagen, von wem der kommt, aber er hat ihn auf jeden Fall nicht selber entwickelt, aber er setzt ihn hier ein und was der Algorithmus macht, ist, dass er zunächst einmal lernen muss, überhaupt menschliche Gesichter zu erkennen oder auf diesen Fotos die menschlichen Gesichter zu erkennen. Und wenn er das dann getan hat im zweiten Schritt, dann entwickelt er ein künstliches neuronales Netzwerk, welches dann die BMIs dieser Politiker zu schätzen versucht. Und damit sind wir dann schon bei den Ergebnissen. Zunächst einmal stellt sich heraus, dass diese untersuchten Politiker alles in allem sehr übergewichtig sind. Es gibt wohl keinen einzigen mit Untergewicht, recht wenige mit Normalgewicht und die meisten sind übergewichtig oder stark übergewichtig. Mhm. Und er stellt also fest, dass dass eine positive Korrelation vorliegt zwischen dem Medien- BMI, der Politiker eines Kabinetts oder eines Landes und dem jeweiligen Korruptionsindex. Ich habe hier in meinen Notizen immer Korruptionswahrnehmung geschrieben, weil, wie ich eben schon mal sagte, diese verschiedenen Indizes ja auf Umfragen basieren und die Korruptionswahrnehmung darstellen eher als die tatsächliche Korruption. Wie ich eben schon
mal. Einen interessanten Punkt eigentlich. Ich will jetzt nicht irgendwie vorgreifen, aber finde ich einen interessanten Punkt in dem Zusammenhang. Könnte man sich ja auch fragen, ob da nicht eher so ein bisschen die Wahrnehmung von Korruption in der Hinsicht gemessen wird, dass fette Politiker vielleicht auch eher als korrupt erscheinen.
Genau das wäre auch meine Kritik. Können wir das hinten anstellen?
Ja, dann klar.
Können wir vielleicht in dem Kontext noch über Kausalität sprechen. Es geht auch ganz schnell, kurz die Ergebnisse zusammenzufassen. Also, wie gesagt, er ermittelt die positive Korrelation zwischen Medien, BMI und den fünf verschiedenen Indizes für Korruptionswahrnehmung. Die Korrelationskoeffizienten sind dabei -0,93, -0,92, -0,91, -0,8 und -0,76. Korrelationskoeffizienten bewegen sich zwischen -1 und 1. Wenn er negativ ist, ist es eine negative Korrelation. Wenn er positiv ist, ist es eine positive Korrelation. Wenn er 0 ist, liegt keine Korrelation vor. Und umso näher der Koeffizient an 1 beziehungsweise -1 ist, desto stärker ist die Korrelation. Also scheint hier eine recht starke Korrelation vorzuliegen. Dann hat er nach Berechnung dieser Korrelation, weil er wohl von vielleicht im Peer-Review-Prozess oder so von anderen Leuten öfter mal den Kommentar bekommen hat, dass es ja vielleicht gar nicht die Politiker im Speziellen sind, die übergewichtig sind, sondern vielleicht ist es einfach die Gesamtbevölkerung, die übergewichtig ist. Also hat er sich der Frage nochmal gewidmet und hat aber nicht die Korrelation zwischen Korruption und sowas wie dem Gesamtbevölkerungs-BMI gemessen, sondern er hat die Korrelation zwischen dem Medien-BMI der Politiker und dem durchschnittlichen BMI der Bevölkerung gemessen und kam dort zu einer negativen Korrelation mit einem Koeffizienten von -0,51.
Okay, also das heißt, eine übergewichtige Bevölkerung hat im Schnitt eher wenig übergewichtige Politiker?
Und umgekehrt.
Aha.
Ja. Und ja, wenn wir uns daran erinnern, dass es die positive Korrelation gibt zwischen dem Medien-BMI der Politiker und der Korruption, ja, dann bedeutet das, dass Korruption wohl sowas wie einen gesundheitlichen Benefit hat. Also zumindest schreibt es der Autor Blavatsky. Mhm. Also ne, umso korrupter ein Land ist, ja, desto übergewichtiger sind die Politiker und desto weniger übergewichtig ist die Gesamtbevölkerung.
Bleibt er denn dauerhaft jetzt bei einer reinen Darstellung von Korrelationen? Weil wenn du jetzt gerade sagst, naja, Korruption hat auch einen Benefit, da würde er ja schon eine Art von Kausalwirkung unterstellen.
Ja, das stimmt. Ich finde, er unterstellt ganz allgemein eine Kausalwirkung, nicht nur an der Stelle. Also auf den Punkt geht er auch nicht wirklich weiter ein. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist, aber ich meine, also die negative Korrelation zwischen den beiden BMIs finde ich jetzt gar nicht mal so, also wenn da was dran ist an diesem Zusammenhang mit der Korruption, ja, dann könntest du ja sagen, ja gut, du hast, wenn ein Land besonders korrupt ist, dann haben die Machtinhaber die Möglichkeit, sich zu bereichern. Also die die korrupten Machtinhaber bereichern sich, aber zu Kosten von halt irgendwem anders. Und irgendwer anders ist dann nun mal der Rest der Bevölkerung. Also hast ja dann, du hast ja die Profiteure und dann die negativen Folgen von Korruption abbekommen, wenn das der Rest der Bevölkerung ist. Könntest ja sagen, ja gut, dann ist es vielleicht nicht so verwunderlich, dass die Gesamtbevölkerung. Dass
die Politiker alles wegessen dann.
Ja, sozusagen.
Die anderen Leuten.
Ja. Ja, also wir, vielleicht kommen wir mal zur Kausalität. Also, oder zunächst einmal hatte ich mir noch was anderes notiert. Bei der Suche nach so einem Proxy gibt's ja ein recht grundlegendes Problem, ne? Also wie ich eben schon mal sagte, also die Motivation hierfür, für diese Forschung war, dass tatsächliche Korruption nicht messbar ist. Also geht der Autor hin und auf der Suche nach einem Proxy für die tatsächliche Korruption misst er die Korrelation zwischen BMI und Korruptionswahrnehmung. Mhm. Das bedeutet ja dann aber, dass der BMI ein Proxy ist für die Korruptionswahrnehmung. Daraus folgt ja dann nicht, dass der BMI auch ein guter Proxy für die tatsächliche Korruption ist. Ja, es gibt sicherlich einige Arbeiten dazu, ob diese Indikatoren, diese fünf verschiedenen Indizes, tatsächlich gute Maße sind für die tatsächliche Korruption und nicht nur die Korruptionswahrnehmung. Aber wenn du die Korrelation zwischen BMI und Korruptionswahrnehmung berechnest, und du feststellst, dass eine nennenswerte Korrelation vorliegt, dann ist der BMI eben ein Proxy für die Wahrnehmung und nicht die tatsächliche Korruption. Eine Korrelation mit der tatsächlichen Korruption ist ja nun mal nicht berechenbar, da die tatsächliche Korruption nicht messbar ist. Ja. Also kannst du einen Proxy für die tatsächliche Korruption nicht finden. Ich schieb an der Stelle noch mal kurz eine andere Sache ein, weil in seiner Conclusion erwähnt er ein paar Vorteile, aber nicht Vorteile, ein paar, also er versucht dann zu erklären, warum diese Forschung, wie sagt man, wertvoll sein kann. Also wenn du eine beobachtbare Variable wie den BMI hast, dann musst du dich eben nicht mehr auf Umfragen verlassen. Du musst dich nicht mehr auf die subjektiven Einschätzungen verlassen. Du hast plötzlich etwas Objektives, das du verwenden kannst. Aktuelle Fotos von hochrangigen Politikern wie Kabinettsmitgliedern sind meist gut verfügbar in den meisten Regionen der Welt. Und das Argument, was ich noch am überzeugendsten finde, ist, dass man damit jetzt auch in der Lage ist, rückblickende Analysen anzustellen. Weil diese verschiedenen Indizes für die Korruptionswahrnehmung, die gibt's noch nicht sehr lange. Die ersten sind erst Mitte der 1990er Jahre erstmalig veröffentlicht worden. Das heißt, die Daten für die Zeit davor, die gibt es einfach nicht und die kannst du ja auch nicht mehr rückwirkend ermitteln. Aber es gibt Fotos aus den Jahrzehnten davor.
Ja. Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, wie weit ein Systemwechsel natürlich auch zu grundlegenden Veränderungen führen kann. Also jetzt gerade mit Blick auf die Post-Soviet-Countries.
Ja.
Ob dann wirklich Korruption in einem System wie das der Sowjetunion mit der Nach-Sowjet-Ära vergleichbar ist, ist ja auch eine grundlegende Frage.
Ja, das stimmt. Er erwähnt auch die Samtene Revolution von 2018, die in Armenien stattgefunden hat. Er berechnet dann den Medien-BMI vor und nach dem Kabinettsumbau, der dann damals dort stattgefunden hat, und geht da kurz drauf ein. Du kannst ja nun mal, wenn es zu sowas wie einem Kabinettsumbau kommt, dann hast du ja Sprünge im Medien-BMI der Kabinettsmitglieder. Aber Korruption oder auch Korruptionswahrnehmung ist ja sehr starr und variiert nur sehr wenig über die Zeit.
wie hat er denn die Korrelationskoeffizienten grundsätzlich berechnet? Über das gesamte Panel hinweg oder jeweils Jahr für Jahr?
Er hat, ne, es gibt ja nur ein Jahr, es gibt nur 2017.
Ach so, er hat sich nur ein Jahr angeschaut.
Ja, er gibt, das hat er in dem, was ich eben vorgespielt hatte, hat er das kurz erwähnt. Er hat dann in der gleichen Ausgabe dieser Fachzeitschrift hat er noch einen Reply veröffentlicht, weil jemand anders einen Kommentar veröffentlicht hatte. Und da hat er dann nochmal diese Untersuchungen angestellt, nur für die Ukraine und dann für die Jahre 2000 bis 2020. Und da hat er dann festgestellt, dass sich der Median BMI ähnlich verhält wie der Korruptionsindikator.
Ja, gut, für ein Land hat er dann vielleicht 20 Beobachtungen.
Ja.
So eine Sache, weil ich meine, das Argument, dass man das dann auf Zeiträume auch davor anwenden kann, gilt ja eigentlich streng genommen nur, wenn sich die Korrelation auch im Zeitverlauf bestätigt, ne, und nicht nur in der Querschnittsbetrachtung.
Ja, genau. Und das ist, ja, es, ich finde, es gibt hier insgesamt so viele Probleme.
Also auch natürlich erstmal die Auswahl des Samples, ne, dass es jetzt wirklich nur Post-Soviet-Countries sind. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass das mittlere Korruptionsniveau vielleicht ein bisschen höher ist als zumindest im Vergleich zu westeuropäischen Ländern oder vielleicht auch weltweit.
Er begründet diese Auswahl übrigens. Er wollte ursprünglich das für alle Länder machen, musste dann aber wohl recht schnell erkennen, dass es schwierig wird. Und zwar deshalb, weil Fotos von manchen Kabinettsmitgliedern nur in lokalen Medien verfügbar sind. Also wenn du in irgendwelche kleinen Länder gehst und dann willst du vom Minister für Landwirtschaft, der jetzt üblicherweise in der internationalen Presse nicht vorkommt, ein Foto haben, dann findest du das nur schwer. Also er sagte, du musst dann auf die lokalen Medien zurückgreifen. Und da gab es dann für ihn einfach zu viele sprachliche Hürden. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass er das kyrillische Alphabet kennt. Aber er selber sagte, er hätte zum Beispiel in südostasiatischen Ländern ein Problem gehabt, überhaupt diese Fotos alle zusammenzusuchen.
Oh, aber ich meine, hätte er Mindestgrößen erstmal setzen können, ne, für die Länder, die er in die Auswahl nimmt.
Ja.
Und ich meine, wenn man bedenkt, wo er überall war, hat er ja wahrscheinlich doch ganz gute Sprachkenntnisse.
Ja,
zumindest die westeuropäischen Länder hätte er ja eigentlich auf der Grundlage auch mit einbeziehen können.
Sollte man meinen, ja. Ich weiß nicht, warum er sich dann wirklich nur auf diese 15 Länder beschränkt hat.
Ich meine, so ein Korrelationskoeffizient, der wird ja eigentlich auch erst dann so richtig aussagekräftig, wenn man auch eine grundlegend ausreichende Variation in den Daten hat. Und da macht es ja, finde ich, eher Sinn, dass man dann global sehr korrupte mit global wenig korrupten Ländern vergleicht.
Ja, sollte man meinen. Er erwähnt übrigens an einer anderen Stelle, es gibt noch immer, ich muss mal, wie nennen die das, eine vom IG Nobelpreiskomitee oder Improbable Research oder wie auch immer die sich nennen, werden so informale Vorlesungen veröffentlicht nach den Preisverleihungen. Ich habe die Vorlesung hierzu auch in den Sendungsnotizen verlinkt. Die ist, glaube ich, so 7 oder 8 Minuten lang. Da erklärt er ein bisschen ausführlicher, was er gemacht hat. Und er erwähnt, ich meine, das ist in diesem Video auch, es ist auf jeden Fall da drin, ganz am Anfang sogar. Da wird er gefragt, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Forschung. Und er sagte, er hätte 2019 mitbekommen, dass da war die Stichwahl zum ukrainischen Präsidenten, die Volodymyr Zelensky gewonnen hat. Und der hatte vorher gar kein politisches Amt inne gehabt. Also der war sehr, sehr unerfahren. Und der war aber Schauspieler gewesen und hatte in einer Fernsehserie mitgespielt, die, wie heißt, ich glaube, Diener des Volkes hieß die. Da hat er einen Geschichtslehrer gespielt, der gegen Korruption gewettert hat, im Unterricht oder so, weiß ich nicht. Und dann gab es irgendwie ein Video davon. Das Video ist irgendwie, weiß ich nicht, ist veröffentlicht worden und dann hat er plötzlich viel Aufmerksamkeit bekommen und irgendwie hat sich das so weiterentwickelt, dass er dann letztendlich versucht hat, sich zum Präsidenten wählen zu lassen und wurde auch zum Präsidenten gewählt, also in dieser Fernsehserie. Und im tatsächlichen Wahlkampf hat er dann auch versprochen, gegen Korruption vorzugehen. Und das
also
ist.
Also der Schauspieler, der den Typen gespielt hat, oder?
Genau, der, ja, genau. Der, also, ne, das Realität imitiert Kunst sozusagen. Also er hat das nicht nur in der Serie gemacht, also nicht nur seine Figur, sondern dann der tatsächliche Zelensky.
Zelensky, hat, okay, ja.
Genau,
ja.
Also, ne, also der Schauspieler oder der Ex-Schauspieler selber, jetzt Präsident, genau, der hat zumindest im Wahlkampf versprochen, tatsächlich gegen Korruption vorzugehen. Und so wurde Blavatsky auf das Thema Korruption aufmerksam. Und er meinte, er hat sich wohl gedacht, ja, das ist ein ordentliches Risiko, so einen unerfahrenen Politiker direkt ins Präsidentenamt zu wählen. Und irgendwie hat er das zum Anlass genommen, sich dann mal ein bisschen einzulesen in das Thema Korruption. Und so hat er dann festgestellt, dass das Problem ist, dass Korruption eben praktisch nicht messbar ist. Und naja, so hat sich das dann weiterentwickelt.
Started really by accident. I just read in the news that in Ukraine they elected a president who apparently had very little political experience, but he was playing a role on a TV show of a president who fights corruption. So I got intrigued and I thought, wow, this is quite a gamble. And I started digging into this literature on corruption, and I realized that the problem is not so much corruption itself, but the lack of objective measures of corruption. And that became already an academic research question. So I thought, what could I do? How can we develop instrumental variables that could be used to measure corruption when there are no other better measurements? And one of the things that I read about corruption is that one form of corruption is to invite public officials to lavish banquets, let's say, with excessive consumption of food and beverages. So I thought, okay, if somebody is going too often to those things, they might risk gaining weight. And once you gain extra weight, it might be difficult to get rid of those extra pounds. So I hypothesized that maybe there is a positive correlation between obesity of politicians and the level of corruption in their country. And that's how the project was born.
Wir nehmen am 1. März 2022 auf. Das heißt, Zelensky ist im Moment natürlich viel, viel in den Medien als Präsident der Ukraine, weil jetzt, glaube ich, ungefähr seit einer Woche Russland in der Ukraine Krieg führt. Das hat mit dem, also das hat hier natürlich nichts zu tun. Das ist jetzt einfach nur Zufall. Und ja. Jetzt ist bei mir so ein bisschen alles durcheinander geraten, aber wir wollten ja noch kurz über die Kausalität sprechen. Mhm. Ich stimme dir zu. Also er selber sagt, dass, also in dem Artikel schreibt er wirklich nichts zur Kausalität und in einem der Videos zum IG-Nobelpreis sagt er auch, dass er zur Kausalität gar nichts sagt, aber wie du ja schon richtig angemerkt hast, passt das nicht so ganz, weil, also zumindest zumindest bietet der BMI hier eine recht plausible Geschichte für diese Korrelation, ne? Weil die implizit unterstellte Kausalität, würde ich mal so sagen, ist hier, dass korrupte Politiker sich die Taschen voll machen und dann mithilfe ihres neu gewonnenen Reichtums dann ordentlich zuschlagen bei den Mahlzeiten. Ach so, Blavatsky sagt also er spricht von opulenten Festessen. Ne? Also seine Überlegung war, ja, es könnte ja sein, dass Politiker, wenn sie ständig zu irgendwelchen opulenten Festessen eingeladen werden, dann deswegen ein bisschen an Gewicht zunehmen.
Ja, wobei ist ja auch die Frage, ist das schon Korruption? Weil ich denke, Korruption betrifft ja eben auch viele Aktivitäten innerhalb der Verwaltung, die jetzt gar nicht irgendwie im persönlichen Kontakt zu hochrangigen Politikern bestehen, sondern eher im Verwaltungshandeln von irgendwelchen Beamten, Verwaltungsangestellten, die sich Geld in die eigene Tasche schaufeln.
Ja, das ist die, deswegen ist auch die Datenbasis mit den paar Kabinettsmitgliedern ein bisschen schwach, ne? Ich meine, das sind bei 299 Leute aus 15 Ländern, also ungefähr 20 pro Land im Schnitt. Das ist jetzt nicht so viel, ne?
Also naja, und ja auch nur 15 Beobachtungen für Korruption demnach, ne?
Ja, genau. Also, ich meine, es wäre natürlich mehr Aufwand, dann noch mehr Fotos einzusammeln, aber nur die, nur das Kabinett zu untersuchen, ja, sind ziemlich wenige Datenpunkte. Ja. Und wie du ja eben schon mal sagtest, ich könnte mir, also wenn er über Kausalität sprechen würde in diesem Kontext, dann müsste er doch wahrscheinlich einräumen, dass diese eher andersherum ist. Ne? Also umso übergewichtiger die Politiker in einem Land sind, desto eher halten die Leute des Landes die Politiker für korrupt. Ja, weil die sehen dann, ja, also denk mal an Birne, an Helmut Kohl damals. Ja. Ja, der war ziemlich groß. Also ich, die Geschichte fände ich viel plausibler. Ne? Also du hast übergewichtige Kabinettsmitglieder, die Leute sehen die in den Nachrichten, im Fernsehen und irgendwie prägt das dann die Wahrnehmung. Und wenn die dann gefragt werden bei so einer Umfrage, ja, für also wie korrupt würden sie die Politiker in diesem Land einschätzen, ja, vielleicht prägt das dann deren Einschätzung und nicht andersherum. Also.
Ja, oder sonst, was ich mir sonst noch vorstellen könnte, dass generell eben vielleicht das Übergewicht ein gewisser Indikator auch für persönliche Zügellosigkeit darstellen kann. Dass man dann es generell nicht so genau nimmt, also sowohl mit dem Essen als auch mit dem Annehmen von Geschenken.
Ja. Ach so, ja.
Oder auch Begierigkeit natürlich in dem Zusammenhang, ne?
Ja.
Allen Belangen.
Ja, Impulskontrolle oder
ja.
Irgendwie sowas. Ja.
Aber das ist ja dann wieder nur die Gierigkeit der betreffenden Person, ne? Daraus jetzt wieder Rückschlüsse über die Korruption eines ganzen Landes zu ziehen, finde ich auch einen zweifelhaften Zusammenhang.
Ja. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, was ich sonst noch so finde. Also ich wollte mal gucken, was die empirische Forschung sagt zum Zusammenhang zwischen Einkommen und Gewicht, ja, weil das wird hier ja zumindest implizit unterstellt, ne, dass die umso korrupter du bist, desto höher ist dein Einkommen und mit einem höheren Einkommen kannst du dir mehr Essen leisten. Aber mehr, ja, du kannst dir aber auch besseres Essen leisten und gesünderes Essen oder du kannst dir vielleicht Dinge leisten, die vielleicht eher dazu führen, dass du weniger Übergewicht hast oder so. Also die
Ja, und ich meine, die Korrelation zwischen Armut und Korruption wäre in dem Zusammenhang auch mal relevant zu untersuchen.
Der Zusammenhang zwischen... Warum?
Ja, das, darüber könnte man es dann ja auch erklären. Ne? Du sagst, naja, Übergewicht kann auch eher ein Zeichen von Armut sein, weil die Leute sich eben kein gesundes Essen leisten können. Zugleich kann Armut auch die Korruption fördern.
Ja.
Verwaltungsbeamte haben dann eben kein regelmäßiges Einkommen oder kein Einkommen, das hoch genug ausfällt. Also müssen sie für alternative Einkommenskanäle sorgen.
Ja, und umso weiter Armut in deinem Land verbreitet ist, desto eher werden Politiker oder desto eher werden die Leute, wenn sie dann die finanziellen Möglichkeiten haben, viel essen. Oder also vielleicht jemand mit einer gewissen Armutserfahrung, also jemand, der mal arm war, oder zumindest jemand, der in einem durchschnittlich recht armen Land lebt, in dem viele Leute tatsächlich Probleme haben, täglich Essen zu bezahlen. Weiß ich nicht, vielleicht verhalten sich Politiker da anders. Ne? Oder an sich finanziell gut gestellte Leute. Vielleicht lässt es dir dann eher mal gut gehen, solange du die Möglichkeit dazu hast. Die empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Einkommen und Gewicht sind sehr gemischt. Also die Ergebnisse sind sehr gemischt. In Entwicklungsländern ist die Korrelation üblicherweise positiv. Also umso mehr Einkommen die Leute haben, desto höher ist ihr Gewicht. Das muss jetzt noch nicht unbedingt was mit Übergewicht zu tun haben, sondern eher mit Gewicht allgemein. Ne? Und also in Entwicklungsländern oder relativ armen Ländern, wo Unterernährung ein großes Problem ist, da führt zusätzliches Einkommen oder ein höheres Einkommen tendenziell dazu, dass Unterernährung ein kleineres Problem ist und dass die Leute im Schnitt ein bisschen schwerer sind. Das kann man vielleicht so erwarten. In Industrieländern sieht es aber anders aus. Da ist die Korrelation oft negativ. Ne? Vor allem bei Frauen, also in den USA ist es vor allem bei Frauen und vor allem bei weißen Frauen so, dass die Korrelation negativ ist. Ja, das hat dann vielleicht damit zu tun, dass junge Frauen, wenn sie nicht übergewichtig sind, einen nennenswerten Vorteil haben, wenn es darum geht, ein vernünftiges Einkommen zu verdienen. Das wäre dann auch eher die umgekehrte Kausalität. Also du, es gilt ja nicht nur für Frauen, ne? Das ist, wenn du nicht übergewichtig zu sein oder gesund zu sein, bringt natürlich ein paar Möglichkeiten mit sich. Also du kannst dann bestimmte Berufe ausüben, die du eben nicht oder nur schwer ausüben kannst, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht oder wenn du übergewichtig bist.
Ja, Politiker sein kannst du immer. Ne? keine gesundheitlichen Vorgaben.
Ja, und
ich denke, ist ja in vielen Fällen auch eine Reaktion auf den persönlichen Druck, den die ausgesetzt sind. Ne? Das ist vielleicht
einfach stressbedingtes
möglicher Wirkungskanal, ne? Dass in Ländern, in denen es stressiger zugeht, es auch tendenziell mehr Korruption gibt und deswegen die Politiker mehr essen.
Ja, also selbst ohne Korruption gibt es so viele verschiedene andere Dinge, die dein Gewicht beeinflussen und eben nicht nur die Menge, die du zu dir nimmst. Ich hatte noch was gefunden, ich hatte noch empirische Untersuchungen gefunden zum Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Übergewicht und da liegt wohl eine positive Korrelation vor, also umso ungleicher das Einkommen verteilt ist, desto weiter ist Übergewicht verbreitet, desto übergewichtiger ist die Bevölkerung.
Dann eher die Armen oder die Reichen?
Ich glaube beides. Also das ist, ich glaube, die im Mittelfeld sind die Leute meist normalgewichtig. Und wenn du ein besonders hohes Einkommen hast, dann tendierst du eher zu Übergewicht. Und wenn du ein besonders niedriges Einkommen hast, dann aber auch. Also wenn dein Einkommen sehr gering ist, hast du nur sind deine Möglichkeiten begrenzt, was deine was deine Wahl von Lebensmitteln anbetrifft. Viele Dinge kannst du dir nicht leisten. Ne? Vielleicht greifst du zurück auf Fast Food. Was ja üblicherweise, es gibt ja viel sehr günstiges Fast Food, ne? Und wenn du dir eben nicht viel zu essen leisten kannst und nicht viel Luxus leisten kannst, dann ist das vielleicht der eine Luxus, den du dir noch leistest, weil essen musst du irgendwie, und wenn du, ja, wenn du Fast Food recht günstig bekommst, ja, dann ist das zumindest eine mögliche Ursache für Übergewicht. Und bei den Leuten mit dem hohen Einkommen ist es eben einfach die Möglichkeit, viel Essen zu kaufen.
Ja, das heißt, eine Erhöhung der Einkommensteuer hat den positiven Nebeneffekt, dass auch die Gesundheitsausgaben zurückgehen.
Ja,
sollte man mal der FDP erzählen.
Ja, das stimmt. Ja, genauso, wenn du, ja, oder allgemein, wenn du es umverteilst, ne? Wenn du das dann auch umverteilst an die Ärmsten, hast du an beiden Enden den positiven Effekt. Ja. Ich meine, der BMI als solcher bringt ja auch noch ein paar Probleme mit sich. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, der BMI ist das Gewicht einer Person in Kilogramm geteilt durch die Körperlänge in Metern zum Quadrat. Und es ist so, dass du ab einem BMI von 25 übergewichtig bist und ab einem BMI von 30 bist du stark übergewichtig. Und untergewichtig bist du, ich glaube, da ist die Grenze nicht 20. Ich meine, irgendwo gehört zu haben, die ist sowas Krummes wie 18,8 oder so. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht so ungefähr 20. Also wenn du irgendwo so bei 20 bis 25 liegst, bist du auf jeden Fall im Normalbereich. Jetzt ist es ja aber so, also wenn ich mir versuche, den BMI selber zu erklären, ne, dann würde ich das so machen, dass also um zu messen, ob jemand übergewichtig ist, könntest du sein tatsächliches Gewicht teilen durch das Gewicht, was für jemanden seiner Körpergröße normal ist. Ne, tatsächliches Gewicht durch Normalgewicht. Das Normalgewicht zu ermitteln ist nicht so leicht. Deswegen nimmst du vielleicht lieber was anderes. Und was du machen könntest, ist, du nimmst das Normalvolumen der Person. Aber das Normalvolumen ist auch nicht leicht zu ermitteln. Also nimmst du vielleicht sowas wie einen Proxy dafür. Und das Volumenmaß könnte ja dann sein Körperlänge oder Höhe, ne, das, was wir sonst als Größe bezeichnen, aber ist in dem Kontext ein bisschen verwirrend. Also nimmst du die Körperlänge, das nimmst du dann hoch 3, dann hast du das Volumen eines Würfels mit der Seitenlänge entsprechend der Körperlänge dieser Person. Ja, und dann könntest du sagen, okay, dann teilen wir halt immer, wir teilen das Körpergewicht durch eben das Volumen dieses Würfels. Und das ist dann unser BMI. Und so ähnlich ist er ja auch, aber er ist eben nicht Körpergewicht durch Körperlänge hoch 3, sondern er ist Körpergewicht durch Körperlänge hoch 2. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Proportionen ja nicht immer gleich sind. Also große Leute haben ja meist recht schmale Schultern, relativ zum restlichen Körper, und kleine Personen haben tendenziell eher etwas breitere Schultern relativ zum restlichen Körper. Und wahrscheinlich hatten die gute Gründe zu sagen, ja, dann machen wir es nur zur zweiten Potenz und nicht zur dritten.
Um Größe sozusagen nicht zu stark zu belohnen.
Ja, genau. Aber die Frage ist, also wenn du versuchst, was genau müsste der Exponent sein? Die haben ja nicht 2 genommen, weil es empirischen Studien zufolge genau 2 ist, sondern weil 2 eben eine runde Zahl ist, eine natürliche Zahl. Aber was ist es wirklich, ne? Ist es 2,2 oder ist es 2,4, 2,6 oder ist es vielleicht sogar noch unter 2? Ich hatte da mit Brö und einem ehemaligen Chef mal drüber gesprochen, und der sagte, ja, er könnte sich vorstellen, dass es sogar weniger als 2 ist. Und ja, ich weiß es nicht. Aber wie du genau richtig sagst, wenn du groß bist, also lang meine ich, nicht gewichtig, ne? Ja. Wenn du lang bist, dann überschätzt der BMI tendenziell dein Übergewicht und wenn du klein bist, unterschätzt er es tendenziell. Also mal als Beispiel, wenn du 2 Meter groß bist und 100 Kilo wiegst, dann berechnest du den BMI und machst du 100 geteilt durch 2 zum Quadrat, 100 durch 4 sind genau 25. Mhm. Dann bist du also genau an der Schwelle von normal zu Übergewicht. Mhm. Aber eine 2 Meter große Person, die 100 Kilo wiegt, ist jetzt nicht unbedingt übergewichtig. Also 100 Kilo für eine 2 Meter Person ist nicht allzu viel. Ich bin keine 2 Meter, ich bin 1,95. Das heißt, wenn ich 100 Kilo wiege, bin ich bereits übergewichtig. Ich glaube, die Schwelle, wenn du es rückwärts rechnest, liegt für mich irgendwo bei 97, irgendwas Kilo oder vielleicht 98. Mhm. Aktuell liege ich da drüber, irgendwie bei 105 und bin tatsächlich übergewichtig. Aber selbst wenn ich Gewicht verlieren würde, also es wäre für mich schwer, wieder zu Normalgewicht zu kommen. Also selbst zu Zeiten, als ich, sagen wir mal, vor 10 Jahren hätte ich gesagt, ich bin auf keinen Fall übergewichtig, war aber auch irgendwie 100 Kilo schwer. Ne, das heißt, dem BMI zufolge war ich übergewichtig. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas anderes habe. Ansonsten habe ich, ich hatte mir noch notiert, dass wie ich eben schon mal sagte, er dann noch diesen Reply veröffentlicht hat in der gleichen Ausgabe. Also es ist auch Economics of Transition and Institutional Change. Das heißt dann Obesity of Politicians and Corruption in Ukraine in 2000 through 2020 Reply. Und das Paper ist übrigens Open Access im Gegensatz zu dem eben besprochenen. Und ja, das Ergebnis ist auch, wie ich eben schon sagte, also diese Zeitreihe von 2000 bis 2020 verhält sich wie der Weltbank-Indikator Control of Corruption. Also das ist das, was du sagtest, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob er hier auch den Transparency-Index verwendet hat. Ich glaube nicht. Aber er hat alternativ zu dem Weltbank-Index hat er noch ein anderes Maß verwendet, und zwar die Diskrepanz bei Schweizer Luxusarmbanduhren zwischen den Exporten der Schweiz an die Ukraine, so wie sie von der Schweiz angegeben werden, und den Importen der Ukraine aus der Schweiz, so wie sie von der Ukraine angegeben werden. Das haben wohl andere Wissenschaftler schon mal gemacht. Ich glaube, für China haben die versucht, das Ausmaß von Korruption abzuschätzen, indem sie eben diese Diskrepanz zwischen den Urimporten und Urexporten ermittelt haben. Also die Theorie ist, also es ist wohl so, dass die Schweiz angeblich mehr Uhren exportiert an ein bestimmtes Land, als dieses Land aus der Schweiz importiert. Also irgendwie gehen da Uhren verloren in der Statistik. Und
ach so, und das ist dann ein Maß für Korruption?
Ja, weil diese Luxusarmbanduhren wohl häufig verwendet werden, um Leute zu bestechen. Das war es im Wesentlichen. Ich glaube, das war alles in allem ein bisschen wir. Ich hatte kurz vor der Aufnahme meine ganzen Notizen nochmal umsortiert. Und habe mich hier teilweise ein bisschen verloren. Aber gut, das ist es im Wesentlichen.
Ja, aber das Thema als solches fand ich einfach gut rübergebracht.
Ja, das ist gut. Also, nächstes Mal machen wir es dann mit etwas weniger Verspätung. nicht 4-5 Monate nach der Preisverleihung. also wir haben jetzt schon ungefähr 20 Uhr. Die Nobelpreise wollten wir ja ohnehin nicht wirklich besprechen. Deswegen würde ich sagen, erwähne ich nur kurz, dass ich, wie soll ich sagen, die Veröffentlichungen zum Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften, also im Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel, in den Sendungsnotizen verlinke. Also ausgezeichnet wurden 2021 3 Wissenschaftler, die alle in den USA tätig sind. 50% des Preises gingen an David Card, gebürtiger Kanadier, der aktuell an der UC Berkeley unterrichtet und forscht. Er wurde ausgezeichnet für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsmarktökonomik. Die anderen 50% des Preises gingen jeweils hälftig an die Wissenschaftler Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens. Ausgezeichnet wurden diese beiden für ihre methodologischen Beiträge zur Analyse von kausalen Zusammenhängen. Angrist wurde geboren in Columbus, Ohio in den USA und arbeitet zurzeit am Massachusetts Institute of Technology, also MIT. Und Guido Imbens wurde in Eindhoven in den Niederlanden geboren und arbeitet zurzeit in Stanford. So. Gut, aber ich hatte dir versprochen, wir machen Schluss. Also machen wir Schluss. Okay?
Jo, alles klar.
Gut, alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Raukaue. Punkt Ruhe.